Das Sendschreiben an Thyatira. Ja, heute will ich über den Brief an die Gemeinde in Thyatira, den möchten wir behandeln. Das ist nun das vierte Sendschreiben. Wir haben jetzt ja schon von dem Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus gehört, dann in Smyrna, dann beim letzten Mal an Pergamon und jetzt heute das vierte an Thyatira. Oder wo ist Thyatira? Also in der heutigen Türkei. Ja, heute heißt die Stadt Akyasa. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. In der Antike war das eine bedeutende Handels- und Industriestadt. Da gab es hier, war hier auf der Verbindungsstraße zwischen Smyrna und Pergamon. Ja. Also hier war wohl so eine große hauptrömische Straße und da lag Thyatira. Ja, hier sehen wir auch nochmal den heutigen Ausgrabungen. Ja. Also die wurde in den Jahren 74 bis 75, also im letzten 1974 bis 75 so gab es eine ganze Menge Ausgrabungen von dem alten antiken Thyatira. Aber wie gesagt, das ist jetzt mitten im Zentrum hier dieser Stadt Akyasa. Genau, hier ist es altgriechisch, wer das lesen kann. Ja. Also heute sind nur noch so die Ruinen zu sehen. Eine Basilika aus dem 5. und 6. Jahrhundert gibt es und Reste von Säulenreste, wie wir das auch hier sehen können. Ja. Oder auch hier. Also das sind so die restlichen Überbleibsel der Stadt. Von den zahlreichen gefundenen Inschriften ist ein Teil ins Museum von Manissa gebracht worden. Also wer noch mehr über die Geschichte studieren will, kann dort suchen. Ja, was sagt die Bibel jetzt über diese Stadt? Außer hier in der Offenbarung Kapitel 2 ab Vers 18 wird die Stadt eigentlich nur erwähnt, dass die Lydia aus dieser Stadt stammte. Ja, die Lydia in Philippi, die war die Purpurhändlerin, von der die Bibel ja beschreibt. In Apostelgeschichte 16, Vers 14 wird erwähnt, dass sie aus Thyatira stammte. Zur Gemeinde selbst wissen wir eigentlich nicht so viel. Die Umgebung war aber ähnlich viel von Abgötterei und Unmoral geprägt, wie zum Beispiel die antike Stadt Pergamon, wo ja besonders viel ja, Götzendienst auch war. Aber so war das auch eine Stadt, die sich da in diese Götterkulten mit eingereiht hat. Die Gemeinde lebte auch in einer Zeit von großer Freizügigkeit im Bereich, ja, und der große freizügige Lebensstil, der die Einzelnen hatten, geprägt war. Und eine Unmoral war in der Gesellschaft auch das Normale. Lasst uns erstmal jetzt lesen, was ist jetzt hier die Botschaft, auch hier nochmal ein paar Bilder von Thyatira. Lasst uns lesen in Offenbarung Kapitel 2 ab Vers 18. Da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du länger je mehr tust. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrst und verführst meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun. Und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und die mit ihr die Ehe gebrochen haben in großer Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich will mich nicht eine Last auf euch werfen. Doch, das ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist soweit der Brief an die Thyatira. Wollen wir jetzt mal näher darauf eingehen, wie wird jetzt die Gemeinde beschrieben? Was ist jetzt der Tadel an die Gemeinde? Aber zuerst sehen wir noch ein Lob. Es ist immer gut, wenn man zuerst lobt. Hier heißt es in Vers 18, der Herr Jesus, oder wie wird der Herr Jesus hier vorgestellt? Der sagt, der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen. Feuerflammen hat. Was ist, wie stellt ihr euch das vor, wenn jemand hier Feuerflammen hat? Einen scharfen Blick hier. Jemand, der durchdringt und genau scharf anguckt. Und seine Füße wie Golderz. Was bedeutet das? Erinnert ihr nur euch an das, was an Pergamon gesagt wurde? Wie hat sich hier der Herr Jesus vorgestellt? Der ein zweischneidiges Schwert in der Hand hat. Und hier der Feuerblick. Ja. Ein zweischneidiges Schwert, was gut und böse muss getrennt werden. Und die Feuerflammen, die machen deutlich, dass Jesus alles ist, ins Verborgene hineinblickt. Ein loderndes Feuer durchdringt alles. Da kann man nichts vor dem Feuer verbergen. Hier spricht derjenige, der gerecht ist. Es geht hier um Gottes Gerechtigkeit. Und die glänzenden Füße aus Golderz, was zeigen Füße? Was zeigen Füße? Das zeigt Handlungsfähigkeit. Also auf der einen Seite das Urteil und auf der anderen Seite auch die Handlung. Ja? Und man könnte es auch so sagen, Jesus Christus ist nicht nur derjenige, der die judikative, rechtsprechende Gewalt hat, der darin den Richterspruch ist. Jesus ist auch derjenige, der die exekutive Gewalt hat, die ausführende Gewalt. Jesus hat hier den Richterspruch und er fällt auch das Urteil und er handelt danach. Trotz allem sieht Gott auch die guten Werke der Einzelnen. Er sieht auch, dass sie noch mehr an Werken tun. Also auch hier sieht man eine Steigerung. Am Anfang weniger, am Ende noch mehr an guten Werken. Das ist durchaus positiv. Der Herr sagt hier, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Also es gibt Leute in dieser Gemeinde, die hier sehr eifrig sind und die auch, das ist positiv, ja. Aber jetzt sehen wir der Tadel an die Gemeinde. Hier wird gesagt dann, aber in Vers 20, aber ich habe gegen dich, dass du Isebel duldest. Diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Ja, wer ist nun die Isebel? Da müssen wir mal aufschlagen in oder 1. Könige Kapitel 18 oder 16 und 18 und 19. Also wird überall im 1. Könige kommt die Isebel vor. Die Botschaft an Thyatira ist eine Steigerung gegenüber der Botschaft an Pergamon. Pergamon hatte schon mit Götzendienst und Unzucht zu tun. Pergamon scheute die Kraft zur Stellungnahme. Es fehlte dort die Kraft, das Notwendige zur Sprache zu bringen. Und hier an Thyatira, die Gemeinde Thyatira, mangelte es nicht nur an Kraft, sondern auch schon an dem klaren Wissen. Hier scheint eine gewisse Zustimmung zur Lehre vorzuliegen. Wenn man, ich komme gleich nochmal auf die Isebel zurück hier, aber wenn man hier vergleicht in Vers 20, dass du Isebel duldest, und Vers 14, bei Pergamon, da heißt es, aber einiges habe ich gegen dich, dass du hast Leute dort, die dich an die Lehre Biliams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen. Also hier in Thyatira sehen wir, dass die Gemeinde noch mehr beeinflusst war oder infiltriert war von dieser Isebel, wie noch stärker als dieser Biliam, der die Gemeinde in Pergamon beeinflusste. Ob jetzt in der Gemeinde wirklich eine Isebel wortwörtlich gegeben hat, wissen wir nicht, könnte sein. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall hier eine Anspielung auf diese Isebel in 1. Könige. Was war das für eine Frau? In 1. Könige 16, Vers 31 heißt es, es war noch das Geringste, dass er wandelte in der Sünde Jerobeams, also hier wird von Ahab, dem König in Israel, geredet, der Sohn Nebats. Er nahm Isebel, die Tochter Etbals, des Königs der Sidoniter zur Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an. In Pergamon scheute sich die Kraft zur Stellungnahme und Thyatira mangelte es nicht nur an Kraft, sondern auch schon am klaren Wissen. Biliam war ja ein Ausländer, der von außen hin auf das Volk Israel infiltrierte und Götzendienst und Hurerei und so und Vermischung propagierte. Das war unter Biliam. Und unter Isebel war das so, dass zu dem Zeitpunkt in 1. Könige 17 gab es ja schon, Israel war schon getrennt in ein Nord- und ein Südreich. Die 10 Stämme im Nordreich wurden dann Israel genannt und die 2 Stämme im Südreich wurden Juda genannt. Und hier, dieser Ahab war ein König aus dem Nordreich. Der Jerobeam, das war ein Vorgänger von diesem Ahab, der hatte, also das war der erste König nach der Teilung von Gesamtisrael in diese 2 Reiche. Und dieser Jerobeam, der Sohn Nebats, der hatte nur veranlasst, dass die Israeliten, die im Nordreich wohnten, ihre eigenen Tempelstell-Opferdienste in ihren unterschiedlichen Orten machten. Also er wollte verhindern, dass die Israeliten in das Südreich, nach Juda gingen, um im Tempel den allmächtigen Gott Jahwe anzubeten. Und so machte er andere Tempeldienste in dem Nordreich. Aber diese Isebel, die dann auftrat, einige Jahre später, die hatte der König Ahab dann selber nach Israel geholt und die brachten den Götzendienst der Sidonier nach Israel. Und zwar besonders den Baalsdienst. Hier sehen wir den Baal, ja, oder hier so eine Götzenfigur, die hier ausgegraben wurde und auch so eine Bildnis von dem Baal. Was war jetzt dieser Baalsdienst? Also Baal war ein Fruchtbarkeitsgott, eine Verwandtschaft auch mit diesem Gottheit Bel-Marduk aus Babylon. Es war, wird auch als Wettergott dargestellt, der Wind, Wolken und Regen beherrscht. Und indem er die Dürre beendet, ist er ein Spender der Fruchtbarkeit. Also so sieht man hier auf diesem Bild hier mit dem Blitz und mit dem in der Hand. Ja, also das war so dieser Wettergott. Dadurch, dass er die Kraft des Wetters beeinflusste, hat er ja auch die Fruchtbarkeit des Landes beeinflusst. Und deswegen auch als Fruchtbarkeitsgott verehrt, dieser Baal. Baals Dienst, wilde Rufe, rasende Tänze in Ekstase, Selbstkasteiung. Das sehen wir bei Elia in 1. Könige oder 18, ja? Wie es dann darum ging, dass der Prophet Gottes auftrat im Vergleich zu den Baals-Dienern. Da sehen wir, wie die Baalspriester sich dann geritzt haben, geschlagen haben, blutig geschlagen. Ja, wenn Gott das hört, dann wird Feuer vom Himmel fallen. Und die haben sich noch so angestrengt, die Baalsdiener, sind um ihren Altar rumgehüpft und es kam kein Feuer von ihrem Gott aus dem Himmel. Baalsdienst war auch mit sexuellen Ausschweifungen verbunden. Kultische Prostitutionen wurden gemacht zu Ehren der Götter. Zum Baalsdienst gehörten auch Kinderopfer, auch aus der eigenen Familie, dass man die Kinder dem Baal hingab, also grausam. Und ein Küssen des Götzenopferbildes, ja, so sah die Verehrung des Baals aus. Was tat jetzt die Isebel? Sie brachte hunderte von Propheten dieser heidnischen Gottheit nach Israel. Sie importierte den Götzendienst nach Israel. Sie tötete die Propheten Gottes. So dass Elia nachher fragte, bin ich jetzt alleine übrig geblieben und verzweifelt war, aber Gott hatte noch andere geschützt. Aber viele Propheten Gottes kamen um durch die Isebel. Und sie schüchterte den Propheten Elia ein. Elia, dieser heldenhafte Prophet, ist nachher weggerannt vor dieser Isebel. Der hatte Schiss bekommen. Isebel wurde ein Musterbild für Lügenprophetie. Sagte, was ihr Gott alles bewältigen könnte. Und nichts erfüllte sich. Und hier in dem Schreiben an Thyatira heißt es, und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun. Und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Also diese Gemeinde in Thyatira war von solchen Lehrmeinungen geprägt oder unterwandert. Was war das für eine Gemeinde? Das gehört nicht in Gottes Gemeinde rein. So Hurerei, Verehrung von falschen Göttern. Hier in Vers 22 heißt es, siehe, ich werfe sie aufs Bett und die mit ihr die Ehe gebrochen haben in großer Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken. Also es handelt sich nicht nur um einen geistlichen Abfall, sondern auch um einen buchstäblichen Ehezerfall, dass die Ehen in der Gemeinde kaputt waren. Abfall und Sünde führt in eine Drangsal. Aber hier ist es, seid verständig, lasst euch warnen, damit ihr nicht umkommt auf den Wegen. Adolf Pohlt meint hier an der Stelle, ein Gott ohne Zorn wäre auch ein Gott, der von dem durch die Sünde angerichteten Weltleid nichts wüsste. Unrecht und Verführung erregen ihn, als ob es ihn selbst beträfe. Auch das seelische Gleichgewicht dessen, der ihn wirklich kennt, bleibt beim Anblick dieser Dinge nicht ungestört. Also ein Gott ohne Zorn wäre auch ein Gott, der durch das Weltleid nichts wüsste. Also Gott, der diese durchdringenden Augen, feuerflammenden Augen hat, der sieht das Elend und die Sünde in dieser Welt. Und das bringt ihm zum Zorn. Wenn er auch so Unrecht in der Gemeinde sieht, macht es ihn zornig. Aber wir sehen auch jetzt trotzdem noch eine Aufforderung, eine Ermutigung. Hier sehen wir eine Botschaft an die Übrigen. In Vers 24, euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben, die Tiefe des Satans, wie sie sagen, ich will nicht noch eine Last auf euch werfen. Doch, was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Also es scheint so, dass in der Gemeinde wohl ein kleiner Teil gewesen zu sein, ein Überbleibsel, ja, die noch sich zu Gott hielten und die sich nicht von dieser Verführung, von dieser Unmoral haben anstecken lassen. So sehen wir in Vers 19, haben wir gesehen, dass die Gläubigen auffallend gelobt wurden. Und jetzt werden sie getröstet und gemahnt. Warum kommt eigentlich hier nicht ein energischer Befehl, tu die Isebel-Leute hinaus? Das ist in gewissen Verhältnissen nicht möglich. Nämlich dann nicht, wenn die an Christus gebundene Gemeinde in der Gemeinde zur Minderheit geworden ist. So scheint es mir, dass in Pergamon noch mehr Möglichkeiten waren, das Böse einzudämmen, dass es mehr Gläubige gab, während jetzt in Thyatira vielleicht nur noch ein Rest übrig geblieben ist. Aber er sagt, diese einzelnen Gläubigen, die nicht erkannt haben, oder die erkannt haben, die Tiefen Satans, diese Verführung, diese Lügen des Satans, diese Verführungen, die will er trösten. Die sich nicht von handfesten Aberglauben haben fesseln lassen, sondern die an dem schlichten Glauben an Christus geblieben sind, die in der Liebe tätig blieb. Das ist die Ermutigung. Hier sehen wir diese Aufforderung zum Festhalten. Dann sehen wir hier noch diese Ermutigung in Vers 27 und 28. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater und ich will ihm geben den Morgenstern. Was bedeutet das? Gott sorgt selbst für das Gericht. Gott will den Überwindern den Sieg geben, den Morgenstern. Diese zwei Dinge. Ja, wir sehen in Vers 22, heißt es, siehe, ich werfe sie aufs Bett. Also, wenn sie sich nicht bekehren, ihre Kinder. Und dann in Vers 23, und ich werde geben ihnen jeden von ihren Werken. Das sagt hier, der diese Feuerflammen in den Augen hat. Jesus Christus. Also hier sehen wir, dass in der Gemeinde Gott selbst am Werk ist. Diejenigen, die jetzt auf falschen Wege sind, wird er richten. In Pergamon war das noch eine Aufgabe der Gemeindeleitung, das zu richten. Und hier sieht er wohl, dass die Gemeinde so schwach sind, dass die Gläubigen, dass es das jetzt das Gott übernimmt. Gott richtet das. Wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir nichts dagegen unternehmen können, sehen wir, dass Gott hier am Werk ist. Und dieser Ausblick, ich werde euch den Morgenstern geben, oder war im Altertum oft ein häufiges Symbol für Sieg und Herrschaft. Der leuchtet hell, ja? Dieser Morgenstern. Ja? Ja, hier, wie wir die Sterne auch gesehen haben in der die Gemeinden leuchten so als Stern und der Morgenstern gibt Orientierung. Und auch wenn das nur so wenige Gläubige waren da in Thyatira, trotzdem hat der Herr sie gesehen. Ich möchte zum Schluss hier nochmal zurückkommen, die das hatte ich schon mal gesagt, dass die Sendschreiben die örtliche Gemeinde meinten, die zu der Zeit existierte, aber gleichzeitig auch eine Prophetie ist auf die Kirchengeschichte. Und da sehen wir sehr interessant, die Thyatira eigentlich an die Kirche gerichtet ist, die Papstkirche von Rom ab 440 nach Christus. Und da sehen wir, da können wir schon sehr gute Parallelen ziehen. Wenn wir jetzt hier gesehen haben, wer ist diese Isabel gemeint? Und leider muss man sehen, dass in der römisch-katholischen Kirche wurde heidnisches Denken eingeführt. Schließlich auch Götzendienst und geistliche Unzucht hatte das zur Folge. Es entstand ein religiöses System, das nur wenig Ähnlichkeiten mit der Kirche des Neuen Testaments hatte. Es gibt hier, so will ich mal kurz erwähnen, so 10 Punkte eigentlich, die wir uns da gleich schon auffallen, die wirklich gravierend unterschiedlich waren. Einmal sagt die katholische Kirche, der Rechtfertigung aus Werken, nicht aus dem Glauben. Das ist falsch von der Bibel. Wir werden nur aus Glauben gerecht und nicht durch Werke. Werke gehören zu einem authentischen Christen dazu, aber sie machen uns nicht gerecht. Das zweite ist eine Taufwiedergeburtslehre. Die Menschen wird schon dadurch selig, dass er getauft wird. Einfach nur als Kind besprenkelt und dann bist du schon Christ. Das ist aber auch falsch. Der Glaube rettet. Die Taufe ist ein Zeichen für das, was mit mir passiert ist. Was ich sage, okay, ich möchte das machen, ja, weil ich weiß, ich gehöre zu dir als sichtbares Zeichen für die sichtbare und unsichtbare Wirklichkeit. Ja. Also die Taufwiedergeburtslehre wurde dort eingeführt. Dann in der katholischen Kirche die Verehrung von Bildern. Dieser Bilderkult, ja, ist doch manchmal, wenn man das wirklich so sieht bei den Katholiken, was da gemacht wird, Bilderverehrung, sie zu küssen und so. Dann das Zölibat, den Priestern wird verboten zu heiraten. Das ist ein weiterer Schritt zur Trennung von Priestern und Laien. Dadurch hatte man eine elitäre Klasse, die Priester, die dann die Theologen waren und das dumme Volk. Das wurde eingeführt. Dann die Konfessionalismus, Überbewertung der Ohrenbeichte. Also so, dass die Sünden vor einem Priester bekannt werden müssen, der dann die Sünden vergeben kann und lossprechen kann. Ich meine, es kann in der Seelsorge mal behilflich sein, wenn man mal Sünden ausspricht, dass man mal dafür betet. Aber derjenige, vor dem man das macht, ist nicht in der Lage, Sünden zu vergeben. Das kann nur Jesus, ja. Da kann man vielleicht als Zeuge dabei stehen. Aber in der Beichte wurde es dann so dargestellt, so, ja, wenn der Priester das vergeben hat, dann ist es vergeben, ja. Das ist falsch, ja. Dann sehen wir noch die sechste Lehre vom Fegefeuer, ein Ort der Reinigung. So ein Zwischenstadium, wenn man stirbt, ist man erst im Fegefeuer, wird geläutert. Auch das entwickelte sich in dieser Zeit, diese Lehre. Dann die Lehre von der Transsubstitutionslehre, die Verwandlung des Abendmahls in Brot und Wein. Also dass wenn man Abendmahl nimmt, dass das durch die Autorität des Priesters das schon in Wein verwandelt, in dem Blut, in wörtliches Blut verwandelt wird. Ja. So, dass das nochmal geopfert wird, Jesus. Ja. Aber es ist ja nur ein Gedenken daran. Dann achten die Ablasshandel durch Spenden von Geldern, dass wenn du Geld spendest, dass du dann leichter aus dem Fegefeuer rauskommst. Die Bußlehre, Bußübungen, Selbstkasteiungen. Sehen wir nicht da Parallelen hier zu Baal? Schneiden, Wunden tun jetzt. Wie jetzt Martin Luther, als er nach Rom gehen wollte und die Treppen auf Knien da hochsteigen wollte. Ja. Was es da für Vorstellungen gab. Ja. Und das Letzte, was auch in der Zeit Einzug fand in die Kirche, war die Marienverehrung. Ja, jetzt die Mutter Gottes angebetet wurde. Wo sie genannt wurde, Jungfrau Maria. Und dass sie sogar noch in der Himmelfahrt in den Himmel aufgehoben wurde. Ja. Solche krassen Irrlehren sind hier in dieser Zeit entstanden. Und da sehen wir ja schon diese Parallelen zu der ersten Gemeinde in Thyatira. Ja. Wie sich dieser Marienkult auch entwickelt hat. Ich möchte schließen mit Johannes 5, Vers 4, mit 1. Johannes 5, Vers 4. Da heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und so sehen wir, dass der Glaube an Jesus auch solche Irrlehren überwinden kann. Und aus der Kirchengeschichte sehen wir ja auch, gab noch eine Reformation. Ja. Ja. Gab wieder ein Zurück. Aber die Gläubigen, die wenigen, die in dieser Zeit lebten, damals hatten es schon schwer. Ja. So gilt das auch für uns. Manchmal sind wir vielleicht auch vor ähnlichen Fragen gestellt. Wie weit vertrauen wir hier wirklich Gott? Oder wie weit sind wir beeinflusst von unserer Umgebung, dass wir uns abziehen lassen? Einen Weg mit Jesus zu gehen, ist nicht unbedingt der leichte Weg, aber es ist der richtige Weg. Und selbst wenn eine Masse anders geht, aber mit Jesus sind wir auf der richtigen Seite. Ja? Und wenn wir auch alles nicht selber unter Kontrolle haben, aber Jesus hat es in seiner Hand. Und was er erwartet, Vers 26, wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, ja, dem will ich Macht geben. Das wünsche ich uns, dass wir auch in dieser Zeit, wo so viel Verführung, Verwirrung, Aberglaube, ja, wir leben auch in einer Welt von modernen Aberglaube, sag mal, als ob eine Maske uns vor einem Virus schützen könnte, ja, auch eine Art Aberglaube. Ja. Aber gibt es noch viele Beispiele, ja, an was hängen wir uns? Was gibt uns Sicherheit? Irgendeine Maske? Oder ein Impfstoff? Oder Jesus? Ich wünsche uns, dass wir Jesus als unseren Mittelpunkt haben und unsere Sicherheit haben. Amen.